Durch zu!
Die steirischen Feuerwehrnachrichten. Für dich immer nah dran, kurzweilig und informativ.
Wir haben keine Delete-Taste. Das heißt, wir können nichts vergessen. Manches Mal erleben wir eher nach außen gekehrte Menschen, die klagen, schreien, weinen. Wir kennen diese Sätze ja im Sinne von, jetzt stell dich nicht so an oder jetzt musst du stark sein. Oder manchmal meint man auch, tröstende Worte wären doch hilfreich im Sinne, in einem Jahr, wir sehen, wird alles wieder gut oder besser sein.
Tja, alles wird eben nicht gleich immer gut. Diese leidvolle Erfahrung müssen auch wir Einsatzkräfte oft machen. Und damit herzlich willkommen zu Ausgabe 15 von Hurch zur, sagt Gregor Falkl. Es gibt Einsätze, die enden eben nicht mit dem Abrücken der Einsatzkräfte. Manchmal beginnt die eigentliche Ausnahmesituation erst danach, wenn ein Unwetter Hab und Gut vernichtet hat, wenn nach einem schweren Unfall, einem Brand oder einer Katastrophe jemand verstorben ist und Angehörige eine schreckliche Nachricht entgegennehmen müssen, wenn plötzlich nichts mehr ist, wie es vorher war. Genau dort beginnt die Arbeit von KIDS Land Steiermark, dem Kriseninterventionsteam des Landes. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten Menschen in den schwierigsten Momenten ihres Lebens und sie sind auch für uns Einsatzkräfte da, wenn belastende Einsätze Spuren hinterlassen. In dieser Folge von Hurch zur spricht Tom Meyer mit Cornelia Forstner, der Leiterin von KIDS Land Steiermark. Es geht um Krisen, es geht um Menschlichkeit und es geht um den richtigen Umgang mit herausfordernden Situationen und Trauer und auch darum, warum Zuhören oft wichtiger ist als jedes schnelle Trostpflaster. Ein Gespräch über Einsätze, die lange nachwirken und über Menschen, die genau dann da sind, wenn andere nicht mehr weiter wissen. Und wie gesagt, das gilt auch für uns im oft nicht immer einfachen Feuerwehrdienst. Übrigens sind die KIDS-Einsätze im heurigen Jahr um mehr als ein Viertel gestiegen.
Ja, Cornelia, mal herzlichen Dank, dass du uns für unseren Podcast Hurchzur zur Verfügung stehst. Darf ich dich bitten, dass du dich zuerst selbst ein bisschen vorstellst?
Mhm. Ja, mein Name ist Cornelia Forstner. Ich bin die Leiterin der Koordinationsstelle Krisenintervention, bin Sozialarbeiterin vom Grundberuf und habe in vielfältigsten Feldern mit Menschen in Krisen zu tun gehabt und schlussendlich jetzt auch noch zu tun, ob das in meiner beruflichen Laufbahn in der Kinder- und Jugendhilfe war, an einer Bezirksverwaltungsbehörde, wo ich mit sehr vielen Familien zu tun hatte, oder in der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Und schlussendlich bin ich aber in der Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung gelandet. Ich habe mich 2004 schon damals ehrenamtlich engagiert, habe selber die Ausbildung zur psychosozialen Akutbetreuerin gemacht und seit 2010 darf ich dieses Feld oder in diesem Feld hauptberuflich tätig sein in der Koordinationsstelle. Dann, was mache ich noch? Ich bin Lehrende und Vortragende an der FH Joanneum im Studiengang Soziale Arbeit, auch zu dem Thema Krisenintervention im Bachelorlehrgang und auch zum Themenfeld Supervision und Reflexionstechniken. Auch hier habe ich eine Ausbildung gemacht in Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung. Allerdings hat auch mein Tag nur 24 Stunden und so ist es mir momentan nicht möglich, in all diesen Feldern so umfassend tätig zu sein.
Wie erklärst du eigentlich jemandem deinen Job, der noch nie von KIDS Land Steiermark gehört hat?
Also gleich zu Beginn fallen mir mal sehr viele Begrifflichkeiten ein, wie vielfältig, facettenreich, für die Menschen sehr wertvoll. Man kann sich das so vorstellen, dass mein Arbeitsbereich sehr viele Facetten von den hellen und bunten Facetten bis hin zu sehr vielen schattenreichen oder auch dunklen Facetten des Lebens beinhaltet. Also ein sehr umfassendes Aufgabenfeld, aber das Wichtige daran ist, dass wir oder dass ich in der Koordinationsstelle mit meinem Team gemeinsam dafür Sorge trage, dass bestmögliche Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass wir alles Notwendige und Nötige tun, damit ein ehrenamtliches Team, das sind rund 420 ehrenamtliche KIDS-Mitarbeiterinnen, psychosoziale Akutbetreuerinnen, für Menschen in akuten Notsituationen da sind. Und da gibt es eine gesetzliche Grundlage auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch fachliche Richtlinien, die von einer Plattform österreichweit immer überarbeitet und am aktuellen Stand gehalten werden. Und diese gilt es auch umzusetzen. Und so bunt ist auch dieses Aufgabenfeld von der Auswahl an Ehrenamtlichen über die Aus- und Fortbildung dieser Menschen, die sich engagieren wollen für andere in Not. Also kann man sagen, vor dem Einsatzgeschehen schon sehr vieles zu tun, während des Einsatzgeschehens, dass diese Arbeit qualitätsvoll durchgeführt werden kann. Da geht es auch darum, für die Ausrüstung zu sorgen, diese zu beschaffen. Da geht es darum, Netzwerke zu spannen, mit den anderen Einsatzorganisationen immer wieder im Austausch zu sein, dass Aufgaben klar sind, dass die Bereiche klar sind, wer hat was wie zu tun, um diese Zusammenarbeit bestmöglichst zu gestalten. Da geht es aber dann auch darum, einen fachlichen Hintergrunddienst sicherzustellen, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen immer zugreifen können auf ein Backoffice, wenn zum Beispiel Verantwortung zu teilen ist oder wenn finanzielle Fragestellungen auftauchen im Einsatzgeschehen. Und es gilt natürlich auch, die Motivation aufrecht zu erhalten für die einzelnen KIT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auch in unterschiedlichen Funktionen engagieren. Da gibt es jene, die sich auch als Bezirkskoordinatorinnen engagieren oder jene, die ganz speziell für die Aufgaben oder die Methodik, das Angebot für die Einsatzkräfte da sind. Da gibt es diejenigen, die sich auch für Einsatzleiterfunktionen ausbilden lassen. Da gibt es diejenigen, die am KIT-Telefon unterwegs sind. Dann haben wir noch welche, die sich in die Begleitung in der Gewaltambulanz anbieten. Da sieht man schon die Vielfalt auch hier. Alle brauchen gewisse Ausbildungen, Fortbildungen. Und das Wichtige ist auch hier in der Koordinationsstelle, Anerkennung, Motivation aufrechtzuerhalten, habe ich schon genannt, im Sinne auch von einem Wissensmanagement, Informationen, Neuerungen auch weiter zu transportieren. Da werden monatliche KIT-News gestaltet, damit man nicht nur in den einzelnen Bezirken, sondern auch steiermarkweit erfahren kann, welche Herausforderungen gemeistert wurden, wie viele Einsätze abgedeckt wurden. Ja, und so gibt es dann eben auch das Danach, und das Danach ist ja schon immer vor dem nächsten Einsatz. Hier gilt es auch, Einsätze nachzubesprechen, für die Gesunderhaltung auch der eigenen KIT-Mitarbeiterinnen Sorge zu tragen, Teamabende, also persönliches Aufeinandertreffen zu ermöglichen. Vielleicht ist das noch eine gute Beschreibung, oder so kann man sich das auch noch besser vorstellen. Im Kriseninterventionsteam haben wir ja keine Ortsstellen oder keine Stützpunkte. Das heißt, in der Koordinationsstelle, in meiner Aufgabe, liegt es auch, Möglichkeiten der Begegnungen, Orte der Begegnungen, Zeiten der Begegnungen, der persönlichen Begegnungen auch zu schaffen, damit die Verbundenheit zur Organisation, zur Tätigkeit und auch unter den Menschen gut sichtbar und gewährleistet werden kann.
Du hast ja in deiner Beschreibung das Wort Akutsituationen aufgegriffen. Da möchte ich gerne gleich einhaken. Was sind so diese typischen Situationen, in denen ihr vom KIT-Land Steiermark gebraucht werdet?
Ja, also in der Öffentlichkeit sind meistens die Ereignisse sichtbarer, wo Katastrophenereignisse passieren, wo komplexe Betreuungslagen sind, meist bei Naturkatastrophen zum Beispiel oder eben auch bei sicherheitspolizeilichen Situationen wie nach der Amokfahrt in Graz oder dem Schoolshooting im letzten Jahr. Also wir sprechen immer von plötzlichen und unerwarteten Ereignissen, die passieren, dann kommen wir im Einsatz sogenannte traumatische Ereignisse, mit denen Menschen konfrontiert sind. Jedoch sind das eher die Situationen, die man vielleicht in der Öffentlichkeit auch mehr wahrnimmt. Allerdings haben wir sehr viele Einsätze, wo Katastrophen in diesem Sinne passieren, dass sie eine Familie betreffen. Also auch hier gibt es die Ereignisse, wie zum Beispiel ein Verkehrsunfall, ein Arbeitsunfall, ein Freizeitunfall, wo jemand plötzlich verstirbt, oder auch wenn jemand einen medizinischen Notfall hat und die Reanimation erfolglos ist, oder eben auch, wenn sich jemand suizidiert. Und da ist es unsere Aufgabe, die Angehörigen zu unterstützen und zu begleiten. Natürlich auch kann es sein, dass ein Brandereignis eine Existenz so bedroht und plötzlich und unerwartet eintrifft, dass wir auch hier die Betroffenen unterstützen. Und eines natürlich noch dazu: Wir haben die Aufgaben sind sehr umfassend auch im steiermärkischen Katastrophenschutzgesetz geregelt. Das bedeutet hier, wenn wir auf die Zielgruppen der Betreuung schauen, dann sind es einerseits hinterbliebene Betroffene, Angehörige, aber auch, und das ist uns besonders wichtig, auch die Einsatzkräfte, also auch die Hilfe für die Helfenden.
Darauf kommen wir ohne das später noch zurück. Was mich im Augenblick interessieren würde: Was passiert eigentlich in den ersten Minuten, wenn ihr zu einem Einsatz gerufen werdet?
Also davor vielleicht noch, bevor wir tatsächlich vor Ort kommen, die Alarmierung läuft über die Landeswarnzentrale Steiermark. Das heißt, da bekommen wir die Kontaktdaten von der Person, die uns geholt hat. Das ist einmal eine ganz wichtige Rücksprache. Wo ist der Treffpunkt zum Beispiel? Wie lange brauchen wir, dass wir vor Ort sein können? Wir haben kein Blaulicht bei der Anfahrt, und wir sind immer zu zweit unterwegs. Das bedeutet auch hier noch einmal zu schauen, wer ist meine Kollegin, mein Kollege, wie starten wir gut in dieses Einsatz geschehen. Vor Ort, wenn wir dorthin kommen, und wir sind sehr häufig mit der Polizei gemeinsam unterwegs, weil die Polizei ja schlechte Nachrichten überbringt, dann können wir bei den Familien, bei den Hinterbliebenen und Betroffenen auch dort bleiben. Und wenn diese Nachricht überbracht wird, was sind die ersten Schritte? Wir begleiten einmal Reaktionen der Menschen, und die können ganz, ganz vielfältig sein. Manche stellen sich ja vor, weil man das eher aus dem psychosozialen Bereich kennt, so Beratungssettings, da sitzt man rund um einen Tisch und dann wird das Gespräch geführt. Aber wenn wir vor Ort kommen, dann ist das oftmals noch gar nicht möglich. Ja, die Menschen sind extremen Stressreaktionen ausgesetzt. Manches Mal erleben wir eher nach außen gekehrte Menschen, die klagen, schreien, weinen. Es kann aber auch sein, dass jemand eher erstarrt, also sehr nach innen gerichtet ist. Es kann auch sein, dass jemand eher rational wirkt und klare Fragen stellt, oder es kann auch sein, dass jemand seinen alltäglichen Tätigkeiten weiter nachkommt, weil es noch gar nicht möglich ist und noch gar nicht fassbar ist, das, was passiert ist, irgendwie zu begreifen. Und das sind Schutzmechanismen, die die Menschen haben, die auch notwendig sind, die unser Überleben auch sichern. Aber mit diesen Erstreaktionen gilt es einmal, die gilt es einmal zu begleiten. Und auch wir selber müssen uns erst einmal zurechtfinden. Wir sind ja doch sehr häufig bei den Menschen vor Ort, zu Hause, dürfen sie, und das ist wirklich, das muss man sehr hoch schätzen, auch dass wir da so in diesen intimsten Momenten sie auch unterstützen und begleiten dürfen. Da wissen wir oft noch gar nicht, wer ist überhaupt anwesend, wer sind diese Menschen, also auch das Zurechtfinden an den Orten, wo wir hinkommen, dann auch in kleinsten Schritten etwas Ordnung, Struktur hineinzubringen. So geht es dann eigentlich weiter, dass wir versuchen, ein soziales Netz zu aktivieren, das gesichert ist, dass niemand alleine ist, sich niemand alleine gelassen fühlt, dass wir dann in kleinsten Schritten eine Mini-Zukunftsperspektive gemeinsam erarbeiten. Da ist es immer wieder auch wichtig, dass man Menschen in kleinsten Schritten wieder ins eigene Handeln bringt, dass man ihnen kleine Entscheidungen auch zumutet. Ja, das wird manchmal ein bisschen verwechselt, dass man dann glaubt, man muss ihnen alles abnehmen und anstatt tun. Aber wir wissen, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist gegen Ohnmacht und Hilflosigkeit. Und diese Gefühle, die sind ja gerade in diesen Situationen oft so groß und vehement da, dass es da wichtig ist, gegenzusteuern, diese Selbstwirksamkeit wieder zu fördern. Und die fördern wir, indem wir eben dieses kleine Handeln und dieses kleine Entscheiden wiederum ermöglichen oder anregen.
Was ist in so einem Moment für Betroffene eigentlich wirklich wichtig? Was hilft vielleicht gar nicht? Und ich möchte da die Frage anschließen, wo ist die Grenze zwischen professioneller Distanz und Mitgefühl? Weil von Feuerwehrseite wissen wir, du hast das ja schon eingangs erwähnt, die Naturkatastrophen, wo wir auch als Erste vor Ort sind und helfen, einen gewissen Grad an Normalität herzustellen. Aber trotzdem ist es so, dass wir ja in gewisser Weise auch ob des erlittenen Schadens auch professionell Distanz bewahren müssen.
Also was wirklich wichtig ist für diese Menschen in diesen Situationen, ist, dass jemand da ist, dass sie nicht alleine gelassen werden. Also jemanden an der Seite zu haben, ist schon eine enorme hilfreiche Sache. Gerade auch bei den Einsatzkräften. Wenn jemand da ist in Uniform, in Ausrüstung, dann ist es für die meisten Betroffenen schon einmal der große Schritt im Sinne, es ist jemand für mich da, es kommt Hilfe, es kommt Unterstützung, ich bin nicht alleine. Ein weiterer wichtiger Faktor ist es, den Betroffenen gesicherte Informationen weiterzugeben. Unser Gehirn hat gern Erklärungen. Unser Gehirn ist irritiert in diesen Situationen und gesicherte Informationen tragen oftmals schon sehr zur Beruhigung bei. Zur Beruhigung können auch gesicherte Orte oder auch Menschen beitragen, die mir Sicherheit vermitteln oder auch Alltagsrituale, etwas, was mir vertraut ist. Also all diese Dinge sind wichtig, gegen diese Unsicherheit gegenzusteuern. Deshalb ist es für uns auch eine große Aufgabe, dann das soziale Netz zu aktivieren, zu schauen, wen braucht es auch in den nächsten Zeiten, in den nächsten Tagen, weil in der psychosozialen Versorgung sind wir ja grundsätzlich eine Überbrückungshilfe. Natürlich bei komplexeren Ereignissen oder bei Risikofaktoren in den Familien sind wir auch in Übergangszeiten noch da, mit dem Ziel dann danach an bestehende Strukturen, Beratungs- oder Betreuungseinrichtungen auch weiter zu vermitteln. Wichtig ist es, dass jeder Einsatz auch ein erster Einsatz ist. Was meinen wir damit? In unserer Betreuungsarbeit steht immer das Gegenüber im Mittelpunkt, mit den Bedürfnissen des Gegenübers. Also da muss man wirklich sehr sorgsam sein, dass man nicht eigene Maßstäbe in irgendeiner Form anlegt. Und wir wissen auch, dass Menschen so ganz unterschiedlich reagieren und das sind normale Reaktionen aufgrund dieses außergewöhnlichen Ereignisses. Und da nicht zu werten, irgendetwas als richtig oder falsch einzuordnen, sondern das zuzulassen und in diesen Situationen, in dieser Begleitungsrolle zu bleiben, das ist ganz, ganz wichtig. Präsent sein im Hier und Jetzt, ja, also da ist es wichtig, dass man die vielen Aufgaben am Schreibtisch oder andere Herausforderungen im familiären Umfeld zu Hause lässt, dass man selber ganz gut mit beiden Beinen am Boden stehen kann, um Menschen zu unterstützen. Und dieses Hier und Jetzt ist auch deshalb so wichtig, weil man damit konfrontiert ist, dass man nicht alles lösen kann in diesen Momenten. Ja, man kann und darf auch den Menschen das Leid nicht wegnehmen. Das ist oftmals das Einzige, was sie in diesen Situationen haben. Deshalb wären auch so Vergleiche zum Beispiel oder Beschwichtigungen oder vielleicht auch Ermahnungen. Und wir kennen diese Sätze ja im Sinne von, jetzt stell dich nicht so an oder jetzt musst du stark sein. Oder manchmal meint man auch tröstende Worte wären doch hilfreich im Sinne, in einem Jahr wirst du sehen, wird alles wieder gut oder besser sein. Das sind diese Dinge, die ganz in der Akutsituation sehr, sehr schwierig sind für diese Menschen.
Also die Zeit heilt alle Wunden, das wäre nicht der richtige Ansatz.
Genau, also das ist schwierig, äußerst schwierig. Wir kennen das zwar sehr aus unserer Sozialisierung, das Wiedergutmachen wollen. Ja? Und den Kindern sagt man ja auch oft beruhigend, es wird wieder gut. Aber wenn man sich diese Heftigkeit dieser dramatischen Ereignisse und Erfahrungen hernimmt, wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel ein Kind verstirbt, ja? Oder dass jemand in der Früh außer Haus fährt, in die Arbeit und am Abend nicht mehr zurückkommt, dann kann man, glaube ich, auch das ganz gut nachvollziehen, dass in dieser ersten Zeit diese vermeintlichen Tröstungen nicht ankommen, dass sich Menschen dann nicht ernst genommen fühlen. Ja. In der heutigen Zeit, was erleben wir auch, als weniger hilfreich ist, wenn Druck ausgeübt wird. Und das kann durchaus auch gesellschaftlich sein, das kann innerfamiliär sein, dass man so bald wieder funktionieren muss, dass man bald wieder auch in den Alltag übertreten sollte. Und das ist oft für die Menschen auch sehr schwierig. Und Trauer kann ja auch in Wellen kommen. Das heißt, man hat dazwischen vielleicht dann auch wieder Zeiten, wo man sich schon gut stabilisiert, wo es einem wieder besser geht. Aber wir wissen alle, der erste Geburtstag, das erste Weihnachten, das erste Ostern oder ja, der Hochzeitstag können dann auch wiederum zu ja, emotional belastenden Situationen führen.
Noch einmal ganz kurz auf die Grenze zwischen der professionellen Distanz und dem Mitgefühl. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, die eigenen Probleme hinteranstellen, sondern es ist wirklich der Mensch, der meine Hilfe braucht, steht absolut im Mittelpunkt, ohne das zu werten oder bewerten.
Genau, und mit dieser Distanz, da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, die wir hier auch verwenden würden, zum Beispiel diesen Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl, also schon mitfühlend sein, aber dem Mitleid. Und da, das würde man merken als helfende Person, wenn ich plötzlich auch Reaktionen bei mir merke, die eigentlich die Betroffenen haben. Also im Sinne von eine Leere im Kopf, mir fällt nichts mehr ein oder ich erlebe mich selber als handlungsunfähig. Ja, dann würde man merken, ui, und da ist es gut, dass wir zu zweit unterwegs sein, weil das, sowas könnte auch einem Kollegen, einem Teamkollegen auffallen, ja, dass ich selber so in eine starke Betroffenheit hineinkomme. Nicht selten sind es die Situationen, wo ich vielleicht Anknüpfungspunkte an meine eigene Lebensgeschichte habe, ja, wo plötzlich jemand ja, denselben Namen trägt wie zum Beispiel ein Kind von mir oder wo mich etwas an meine eigene Lebensgeschichte oder auch an herausfordernde Situationen meiner Lebensgeschichte erinnert. Wichtig dabei ist es aber auch, und das wäre so auch ein Gegenpol dazu, dass man nicht zu routiniert wird. Also Routine in dieser Tätigkeit, das nicht mehr Eingehen auf das individuelle Gegenüber, vor lauter, ich muss Grenzen setzen und muss mich abgrenzen, das wäre so der Gegenpol, der auch im Extrem nicht hilfreich sein wird, weil es eben dieses einfühlsame Verstehen auch in den Akutsituationen braucht. Und manchmal oder mir helfen so Leitsätze, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber doch für sich selber zu sagen, es ist nicht meine Lebensgeschichte. Ja? Oder wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind, auch sagen zu können, meine Aufgabe ist für die da zu sein, die weiterleben. Und dadurch kriegt diese Tätigkeit schon eine andere Perspektive und das hilft und das stützt. Und sollte es einmal sein, weil auch das kann passieren, es gibt sehr berührende Momente, oftmals auch im Einsatzgeschehen, oftmals dann, wenn Menschen auch so stark sind, wenn sie Dinge schaffen, trotz dieser Ausnahmesituation, wo man vielleicht selber auch einmal berührt sein kann und merkt, ui, jetzt kommen auch mir die Tränen, dann gilt es da wieder gut auszusteigen, gut durchzuatmen, vielleicht auch einmal ganz einen aktiven Schritt, ein Stück zurück herauszugehen aus der Situation, um dann auch wieder gut einsteigen zu können.
Diese berührenden Momente waren jetzt für mich das Stichwort, um zu fragen, was war dein erster Einsatz und wie hat er dich geprägt und wie gehst du persönlich mit Situationen um, die einen, wie es das du vorher angesprochen hast, eigentlich nicht loslassen. Gibt es eigentlich Einsätze, die dich bis heute noch immer begleiten? Ich kann mich zum Beispiel an meinen ersten Verkehrsunfall bei der Feuerwehr erinnern mit 16 Jahren. Ich sehe das Bild heute noch immer genauso von mir, wie es damals war, nur es belastet mich nicht mehr.
Ja, also zu meinem ersten Einsatzgeschehen, das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Damals war es so, dass das ein komplexeres Geschehen war. Die drei verschütteten Männer nach einer Lawine, die sind auch in den Medien, deshalb kann ich das auch heute so erzählen. Vor 20 Jahren ist dieses Ereignis passiert und man konnte in den Medien nachlesen. Es war eine Woche davor äußerst viel Schneefall, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, diese Mengen, die es damals geschneit hat. Und diese drei Herren waren auf dem Weg zu einer Wildfütterung und sind damals dann verschüttet worden. Und ja, von daher an sich ein für mich sehr, sehr positiver Einstieg in das Betreuungsgeschehen, weil dieser Einsatz geleitet wurde durch den fachlichen Leiter Edwin Benko, der dieses Geschehen sehr gut strukturiert und dadurch auch sehr viel Sicherheit vermittelt hat. Und dennoch ist mir von damals sehr in Erinnerung geblieben, diese Momente. Es war so, dass die Einsatzkräfte, die Behörden sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben. Jeder hat gewusst, was ist mein Bad, die Polizei, die Alpin-Gendarmerie war es damals noch, gemeinsam mit dem Bezirkshauptmann, gemeinsam mit der Bergrettung zum Beispiel. Das Bundesheer hat sogar noch mitgewirkt und mit Hubschrauber, Dampfsonden eingeflogen. Und dann war es so, dass wir dort mit sehr vielen Angehörigen gemeinsam in einem Raum waren und die Einsatzleitung mit den Vertreterinnen der Einsatzorganisationen wieder aktuelle Informationen eingebracht haben. Haben alle den Raum wieder verlassen und dann hat unsere Betreuungsarbeit wieder begonnen und meistens mit einem Schweigen. Und ja, das muss man auch können und lernen, Schweigen mitzutragen, auszuhalten, auch zu bemerken, wann ist das Schweigen, wann wird es inadäquat, wann wird es unangenehm, wann braucht es wieder Worte. Aber das hat mich sehr geprägt im Sinne von, man hat auch so nicht immer die richtigen Worte. Das heißt, man versucht Bestmöglichstes. Und dennoch werden wir dazu ausgebildet, schon auch zu wissen, was kann ich tun, wie kann ich mein Tun auch handlungsbegleitend beschreiben, was ist mir in der Krise wichtig, worauf kann ich achten, damit ich nicht selbst sprachlos werde. Ja. Also das sehr eindrücklich mit den Strukturen, mit dem Funktionieren im Zusammenspiel der Einsatzkräfte und was damals dann schon sichtbar geworden ist und das hat mich auch sehr geprägt, dass es manchmal Einsätze geben kann, die man noch nicht gleich abschließen kann, weil diese drei Menschen schlussendlich bis Pfingsten, also das Ganze ist im Februar passiert, einen konnte man im März schon finden und die anderen beiden zu Pfingsten und da war schon ersichtlich, es braucht auch eine Begleitung, Unterstützung während dieser Zeit. Wir haben da auch dann die Polizei unterstützt bei Erhebungstätigkeiten, beim Einholen von DNA und es war mir damals möglich durch die Zustimmung des Bezirkshauptmannes, dass ich in meiner Rolle als Sozialarbeiterin diese Familien auch begleiten und unterstützen durfte und konnte.
Was stellen sich Menschen eigentlich komplett falsch vor, wenn sie an Kittland Steiermark denken? Beziehungsweise schließt sich auch eine Frage an, die mich interessiert, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Was hast du über Menschen in Extremsituationen gelernt?
Also was stellen sie sich komplett falsch vor? Also wir wissen immer, was zu sagen ist oder auch wir können Menschen ganz umgehend auch beruhigen. Also das ist nicht immer so einfach. Und wenn man mit Menschen oder wenn man generell in Krisen tätig ist, dann braucht man eine gewisse, wie soll man sagen, dann darf man auch mit sich selber nicht zu streng sein, weil in diesen Situationen können auch Fehler passieren. Ganz wichtig ist es aber, dass einem diese Fehler auch auffallen, und wir lernen in der Ausbildung zum Beispiel auch gut darauf zu achten, wo steht mein Gegenüber, also die Vielfalt der Kommunikation. Ist jemand eher gerade auf emotionaler Ebene unterwegs oder auf kognitiver? Und es ist nicht immer so, dass man das gleich erkennen mag. Es kann sein, dass jemand uns immer wieder fragt, was ist passiert, was ist passiert? Und man antwortet sehr sachlich, ja, das war ein Verkehrsunfall dort und dort. Und dann kommt die Frage noch einmal und noch einmal. Und irgendwie merkt man dann, dass es vielleicht gar nicht darum geht, Sachinformationen zu transportieren, sondern vielleicht ist es dann auch gut, auf die Emotion dahinterliegend zu hören und diese einmal an- und auszusprechen und zu sagen, boah, es ist unfassbar, was da passiert ist. Ja, also das lernen wir, aber das ist nicht immer so einfach. Ja, und man muss sich ja vorstellen, wir kennen diese Menschen ja gar nicht. Ja, also auch hier gibt es für uns auch gewisse Unsicherheiten, wo wir ja mal andocken müssen, wo wir uns als Angebot zur Verfügung stellen. Das wird immer wieder auch, da gibt es andere Bilder dazu, eben auch im Hinblick auf Therapie oder therapeutisches Angebot. Ne? Psychosoziale Akutversorgung ist Basisversorgung. Es kann einmal sein, dass wir darauf achten, dass die Herdplatte ausgeschaltet wird, ja? Oder dass wir einmal versuchen, Menschen wiederum in kleinen Schritten ins Tun zu bringen und selber um ein Glas Wasser bitten. Ja? Eine erste Tätigkeit wieder anregen, die der Person vielleicht ermöglicht, dass sie wieder ein kleinstes bisschen Alltag oder Normalität verspüren kann, sich eine kleinste Auszeit aus diesem Wahnsinn, dieser Emotion, dieser Stressreaktion, dieser Erfahrung auch hat in diesem Moment. Ja, ja, ich denke, das sind so diese Dinge, wo man so eine Vorstellung hat, man könne auch, aber das ist generell, man hat so die Vorstellung, man könne Menschen immer so berechnen. Also ich sage immer X- und Y-Faktor, das kennen wir auch von Räumungsübungen zum Beispiel, wo man dann ja vielleicht etwas erstaunt ist, wie Menschen reagieren. Was wir wissen ist, dass Menschen auf ihre Ursprungsinstinkte zurückgreifen, wenn der Druck und der Stress ganz, ganz groß wird. Das heißt, manche werden eher kämpferisch, andere vielleicht empfinden Fluchtimpulse und andere wiederum erstarren. Und diesen Menschen gilt es, gerecht zu werden. Und da ist es manchmal vielleicht auch ein bisschen irritierend, wenn wir mal neben jemanden sitzen, ohne noch viel zu sagen. Ja, wenn wir hier auch in die Begleitungsrolle kommen mit dem rechnen viele vielleicht gerade zu Beginn noch nicht.
Wie kann ich mich eigentlich verhalten? Wir haben vorher schon ganz kurz darüber gesprochen, aber ich möchte es nochmal aufgreifen. Wenn jemand in meinem Umfeld plötzlich einen schweren Schicksalsschlag erlebt, was sollte man auf keinen Fall sagen oder tun? Du hast das vorhin schon kurz erwähnt, mit wird schon nicht so schlimm sein, Kopf hoch, wird besser werden, ein Indianer kennt keinen Schmerz, in einem Jahr ist wieder Gras über die Sache gewachsen, das wird wahrscheinlich nicht sein, oder?
Also das Erste und Wesentliche, was mir einfällt, ist, dass mir immer wieder Menschen schildern, dass andere die Straßenseite zum Beispiel wechseln. Also das, was man sicherlich falsch machen könnte, ist, wenn man plötzlich Menschen meidet, ja, wenn man ihnen aus dem Weg geht. Aber das braucht ein gewisses Zutrauen auch in sich selber, dass man sich das, dass man sagt, nein, ich gehe auf die Menschen in Not auch zu. Und manche sagen dann, ich kann so viel falsch machen. Und was sage ich denn dann? Ja, und manchmal reicht aber schon ein erster Satz im Sinne von, boah, es tut mir leid, was passiert ist, und dann einen Punkt zu machen und einmal zu warten, was kommt denn vom Gegenüber? Möchte die Person reden, dann wird sie zu reden beginnen. Manche sagen aber, arg was passiert ist, aber darüber möchte ich jetzt nicht reden. Also auch das offen zu haben und sich auch hier am Gegenüber zu orientieren. Aber schlimm wäre es, wenn wir das Gegenüber nicht hätten. Und hier vielleicht noch Aspekt dazu, wir Menschen, wir sind ganz schlechte Hilfeholende und Einsatzkräfte noch schlechter, kann man sagen, weil wir ja anderen helfen, auch psychosoziale Berufe tun sie da oftmals, oder Menschen in psychosozialen Berufen tun sie oftmals ganz schwer, sich selber Hilfe zu holen. Weil dann müsste man sich eingestehen, dass man vielleicht ja mit seinem Latein am Ende ist oder dass man jetzt keine Bewältigungsmöglichkeiten mehr zur Verfügung hat. Das heißt, gerade auch hier wird sichtbar, wie sehr wir auf andere angewiesen sind. Und ein Angebot der Hilfe zu kriegen, das haben wir Menschen ganz gerne. Und wir möchten es aber auch ablehnen dürfen. Ja, manchmal ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt oder manchmal kriege ich das Angebot vielleicht nicht von der ganz richtigen Person. Ja, oder es passt mir der Ort nicht, weil rundherum große Ohren sind, die alle zuhören. Aber das ist untersucht, ein Angebot der Hilfe, das nehmen wir ganz gerne an. Manchmal braucht es vielleicht mehrere Versuche. Und zusätzlich kommt ja noch dazu, dass ich gesehen werde, ja, dass ich Anerkennung erfahre, weil jemandem auch etwas auffällt. Das heißt, gerade in der Kameradschaft vielleicht einmal zu sagen, boah, ich habe dich schon lange nicht mehr lachen gesehen, ist eh alles okay bei dir. Ja, also man sieht, wir sind soziale Wesen und wir brauchen unsere Mitmenschen, wir brauchen soziale Kontakte und wir brauchen vor allem auch Menschen, die es gut mit uns meinen, die uns nicht ausreden wollen oder etwas verharmlosen im Sinne von, das haben wir eh schon 27 Mal haben wir ähnliches Einsatzgeschehen gehabt, was ist denn jetzt los, ja, sondern das Ernstnehmen vom Gegenüber und der Sichtweise. Weil wir Menschen, wir haben ganz ein subjektives Erleben von Situationen. Und deshalb kann dasselbe Geschehen für die eine Person sehr herausfordernd gewesen sein und für die andere aber ganz einfach. Ja. Und da gilt es, ich sage gerne sozusagen, aha, interessant, ja, also ist jetzt zwar weit entfernt von meiner Lebensgeschichte oder kann ich damit gar nichts anfangen, aber dann das Interesse zu zeigen und nachzufragen, aha, für mich ist das jetzt ganz anders, aber wie ist es denn für dich und wie magst du ein bisschen erzählen und sehr, sehr häufig wird es dann nachvollziehbarer und man kann dadurch auch dem Gegenüber eine gute Stütze sein und eine gute Zuhörerin und ein guter Zuhörer.
Eine gute Stütze zu sein bedeutet vielleicht auch zu erkennen, ob jemand gerade professionelle Hilfe braucht. Gibt es da gewisse Signale, die einen zumindest erkennen lassen, dass das der Fall sein könnte?
Ja, also aus den Reaktionen heraus, aus den Stressreaktionen heraus von solchen Erfahrungen wissen wir, dass es an sich sehr viele Reaktionen gibt, wo wir von normalen Reaktionen aufgrund des belastenden Ereignisses sprechen würden. Also es ist immer schwierig, einen Zeitrahmen zu nennen, aber so innerhalb von 4 Wochen, da kann schon einmal sein, dass ich zum Beispiel auf körperlicher Ebene, schlechter schlafe zum Beispiel oder dass ich merke, dass ich gereizter bin zum Beispiel oder dass ich mehr oder weniger Hunger verspüre oder dass ich vielleicht auch einmal Magenweh habe oder Übelkeit verspüre. Das kann durchaus auch in Tagen, Wochen danach so sein. Auf der emotionalen Ebene kann sein, dass ich Sorgen habe, dass ich verängstigt bin, dass ich ja vielleicht auch wütend bin oder mich ärgere über gewisse Dinge. Auf der kognitiven Ebene, was unser Gehirn ausmacht, müssen wir immer wieder mit einberechnen, dass wir ja in diesen Ausnahmesituationen mit sehr vielen Sinneseindrücken konfrontiert sind. Ja, mit Geräuschen, mit Bildern, mit Gerüchen zum Beispiel auch. Und unser Gehirn braucht Zeit, um diese vielen Sinneseindrücke auch zu verarbeiten. Zusätzlich kann sein, dass und das hängt damit zusammen, dass unsere Gehirnhälften dann nicht mehr so gut miteinander funktionieren, dass es mir schwerfällt, Worte dafür zu finden, was ich erfahren habe, dass ich zu Beginn das Erleben noch gar nicht in Zusammenhänge bringen kann. Also ich habe so Einzelteile, mir fehlen dazwischen vielleicht Informationen, dadurch lassen mir vielleicht gewisse Gedanken auch nicht mehr los. Es kann sein, dass ich mir in diesen Stress oder Situationen oder auch danach gewisse Dinge nicht so gut merke, dass ich nicht so konzentriert bin, dass mir Entscheidungen schwerfallen. Das kann eben auf dieser kognitiven Ebene noch passieren und im Verhalten. Und hier kann man gut wieder aufeinander schauen, was kann da passieren, dass sich jemand zum Beispiel vollkommen zurückzieht, ja? Dass sich jemand isoliert, Sozialkontakte meidet, dass jemand auch die Tätigkeiten nicht mehr aufnehmen kann, dass das Geschehen immer noch im Mittelpunkt der Gespräche steht. Ja, also man fängt irgendwie bei alltäglichen Gesprächen an und endet aber wieder mitten im Einsatzgeschehen oder in dieser herausfordernden Situation. Es kann sein, dass sich bei den Menschen Losigkeiten einstellen. Was meine ich damit, wenn jemand sagt, es ist eh alles so sinnlos zum Beispiel, ja? Oder Wertlosigkeit könnte man merken, wenn jemand berichtet, ich kann gar nichts mehr, ja? Oder sich selbst da in Zweifel stellt, ja? Schlaflosigkeit, also das wären so Bereiche, wo man achtsam werden kann. Was ist los mit dieser Person? Was beschäftigt sie? Wo ist sie vielleicht auch im Geschehen hängen geblieben? Was könnte es noch sein? Im Verhalten, extremes Verhalten. Ja? Ob das jetzt jemand ist, der plötzlich ganz extrem Sport betreibt, ja, oder das Leben herausfordert, plötzlich ungesichert klettert zum Beispiel, oder im Extrem auch in einem Konsumverhalten endet, ja, also Suchtmittelkonsum zum Beispiel, oder extreme Ängste entwickelt. Also da könnte man schon achtsam und sorgsam sein, vor allem wenn das dann zur Einschränkung wird. Also wenn Menschen zum Beispiel dann Dinge vermeiden, damit sie gar nicht in irgendeiner Form einen Anknüpfungspunkt an das Geschehen damals haben. Ja? Wenn sie Orte meiden, wenn sie Umwege fahren, wenn sie bei Kindern oftmals auch Entwicklungsschritte nicht mehr schaffen. Ja? Bei Kindern weiß man ja, dass die auch zurückfallen können, auch das wäre normal, aber dann sollte sich das wieder stabilisieren und weitere Entwicklungsschritte sollen möglich werden, dass ich zum Beispiel einen Schulabschluss schaffe oder eine Lehre abschließe, diese Dinge. Und da könnte man das schon gut bemerken, da ist irgendwas los, da passt was nicht. Und auch eine gewisse zum Beispiel Schreckhaftigkeit kann auch ein Zeichen sein, weil Menschen oftmals auch einen körperlich erhöhten Muskeltonus haben und dann vielleicht auch bei anderen Situationen wieder anknüpfen an das Geschehen. Da müsste man auch einen Blick drauf haben, was passiert da, wenn ich ein ähnliches Geräusch höre, wenn ich in eine ähnliche Situation komme, bin ich dann wieder unmittelbar in Gefahr oder erlebe ich dann wieder Gefahr? Weil da ist es ganz wichtig zu sehen, wenn man ein Ereignis gut ablegen kann, wenn man eine Erfahrung oder was braucht es, damit man eine Erfahrung gut ablegen kann, ein bisschen flapsig formuliert, wenn wir eine Gesamtgeschichte erzählen können, ohne dass Fragezeichen übrig bleiben, dass wir das, was wir erlebt haben, zusammenhängend, prozesshaft erzählen können, dann kann das Gehirn einen guten Platz finden, weil wir haben keine Delete-Taste. Das heißt, wir können nichts vergessen. Wir haben keine Delete-Taste, es braucht einen guten Platz und dann ist es, da kann man sehen, ob man es gut abgelegt hat. Das bedeutet jetzt nicht, dass man, wenn man darüber erzählt, nicht vielleicht wieder den Geruch in der Nase hat oder vielleicht auch eine Emotion spürt, das genau wieder sieht, wo man war. Das ist alles in Ordnung, nur habe ich es selber unter Kontrolle und das ist der Unterschied. Kann ich selber diesen Ordner mit dieser Erfahrung wieder schließen und wieder gut ins Regal dazu zurück hineinstellen oder passiert es mir, dass diese Erfahrung sich verselbstständigt, meist dann in Situationen, wo es gar nicht brauchen kann, wo ich dann wieder unsicher bin, wo ich vielleicht auch handlungsunfähig werde, weil das Gehirn das nicht unterscheiden kann. Zu dem Zeitpunkt damals sind es Überlebensstrategien, aber danach bin ich ja wieder in Sicherheit und von daher, wenn so etwas passieren würde, würde ich auf jeden Fall anraten, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Du hast ein sehr schönes Bild mit der Delete-Taste, also mit der Löschen-Taste gezeichnet. Auch Helfer brauchen Hilfe. Gibt es eigentlich Unterstützung für die HelferInnen selbst, also sprich jetzt für euch selbst vom KIT Land Steiermark, als auch für uns Feuerwehren und wie kommen wir dazu?
Ja, da kann ich ja gut anknüpfen an diesen Geschichten. Also Geschichten, Erzählungen, Erklärungen. Unser Gehirn braucht Erklärungen, Geschichten, Erzählungen. Und da sieht man schon, wie wichtig und wesentlich es auch für die Helfenden ist, über diese Erfahrungen sprechen zu können. Ja. Und es gibt unter dieser Begrifflichkeit der Stressverarbeitung nach belastenden Ereignissen oder Erfahrungen strukturierte oder strukturiert geführte Gesprächsangebote, die unserem Gehirn behilflich sein sollen, genau diese Erzählungen, Erklärungen zu finden, damit man aus Fragezeichen, die eventuell entstanden sind, auch Rufzeichen machen kann und schlussendlich dann hoffentlich auch ein Hackerl drunter setzen kann unter diese Erfahrung. Und so gesehen ist mir immer wichtig zu sagen, oder wir verwenden auch diese Überschrift, da geht es darum, gesund zu erhalten. Das wäre auch was, wo man wirklich vorsichtig sein muss, dass man diese Angebote nicht zu sehr psychologisiert, dass man nicht davon ausgeht, mir muss schon ganz, ganz schlecht gehen oder mich muss etwas sehr, sehr belasten, um Hilfe in Anspruch zu nehmen. Nein, da geht es wirklich darum, erstens einmal diese Fragezeichen aufzulösen, und wenn ich bei uns an Großeinsätze denke, und oftmals leite ich diese Einsätze ja auch, dann wird es so sichtbar in Fragen der einzelnen Mitarbeiterinnen, der einzelnen psychosozialen Akutbetreuerinnen, die ja an ganz verschiedenen, unterschiedlichen Orten tätig sind und dadurch nicht das Gesamtbild des Ereignisses haben. Und da tun sich manchmal Fragen auf, wieso ist die und die Entscheidung so oder so getroffen worden oder wieso ist es so oder so abgelaufen. Und gerade auch letztes Jahr nach dem School-Shooting war es uns ganz wichtig, das Gesamtgeschehen so aufzubereiten, dass jede und jeder, der da im Einsatz mitgewirkt hat, das Gesamtbild sieht, um diese Entscheidungen auch nachvollziehen zu können, um ja, diese Vielfalt des Einsatzgeschehens zu sehen, auch das anzuerkennen und wertzuschätzen, dass jede und jeder den einzelnen Beitrag leistet, aber dass es auch dieses große Gesamte gibt. Und das ist ganz wesentlich, da gut drauf zu schauen. Und so sind diese Gespräche auch aufgesetzt, dass man das Gesamtbild des Einsatzes bekommt, dass man noch einmal eintaucht in das Geschehen, aber dann auch wieder gut auftaucht, gut darauf achtet, was habe ich denn schon gemeistert? Welche Reaktionen habe ich vielleicht bei mir auch bemerkt? Welche Gedanken beschäftigen mich noch? Aber dann ist immer im Fokus zu schauen, was brauche ich und wie kann sich die Gruppe, wie können sich die Einzelnen wieder gegenseitig Stütze sein, um wieder gut in den nächsten Einsatz gehen zu können. Das ist das Ziel von diesen Hilfsangeboten unter dem Überbegriff dieses SVE. Was braucht es noch dazu? Es braucht eine gemischte Gruppe an jenen, die diese Gespräche führen. Und da ist diese Systematik so aufgebaut, dass es einerseits schon psychosoziale Fachkräfte gibt. Wer schon mal mit Gruppen gearbeitet hat, weiß, glaube ich, ganz gut, dass da eine Dynamik entstehen kann und dass man da gut Regeln braucht oder vielleicht auch das eine oder andere Mal moderierend eingreifen muss. Und zusätzlich braucht es auch die wichtige Funktion der Peers, die sich in diesem Feld, wo dann diese Unterstützungsangebote auch durchgeführt werden, sehr gut auskennen, die sogenanntes Insiderwissen haben, ja, und dadurch nochmal ganz anders Fragen stellen können, auch einen ganz anderen Beitrag leisten können in diesen Gesprächen und in diesem Zusammenspiel der psychosozialen Fachkräfte, die sich vielleicht weniger gut auskennen, aber eben für den Ablauf, für die Struktur der Gespräche sorgen, die auch erkennen sollten, welches Werkzeug eingesetzt wird. Also was ist da noch wichtig? Und zwar gibt es verschiedene Methodiken der Gesprächsführung und es kommt auch darauf an, zu welchem Zeitpunkt bin ich zum Beispiel bei den Helfenden. Ist es noch ganz akut, dann wird es so sein, dass das Adrenalin noch so stark da ist, dass es keinen Sinn macht, eine Aufmerksamkeit ausführliche Nachbesprechung zu machen. Ja? Viele Menschen, viele Helfende wollen nach Hause. Ja? Es ist zwar wichtig, sicherzustellen, wie kommen sie nach Hause. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass sie nicht allein sind. Aber hier könnte zum Beispiel eine Großgruppeninformation, so würden wir das nennen, hilfreich sein, die dazu da ist, aufzuzeigen, welche gesicherten Informationen, was wissen wir? Ja, also noch einmal zu sagen, was ist passiert, um Gerüchten vorzubeugen, um Tratsch hintanzustellen und dann aufzuzeigen, was wäre heute wichtig zu tun, ja, und wie geht's weiter? Ja, also wie sind die nächsten Schritte? Zum Beispiel könnte sein, und übermorgen gibt's dann noch einmal eine ausführliche Einsatznachbesprechung. Da brauchen wir unser Gehirn schon, das heißt, da braucht unser Gehirn dazwischen ein bisschen Erholung. Da sollte der Adrenalinspiegel auch schon ein bisschen abgesunken sein, dass wir uns dann zu diesen Einsatznachbesprechungen noch zusammensetzen. Was ist da noch wichtig? Dass nur die Menschen in dieser Nachbesprechung sitzen, die tatsächlich vor Ort im Geschehen waren. Weil wenn ich nicht dabei war, habe ich ganz einen anderen Zugang. Ja. Das kann schon sein, dass ich mir gezielt auch in den Zeiten danach von jemandem noch Meinung, eine Rückmeldung einhole, der nicht dabei war. Aber bei diesem Stressmanagement, da geht es darum, dass die dabei waren, die es erlebt haben, damit es zu keinen Irritationen kommt. Denk, du kennst es auch, die nicht dabei waren, die wissen oft Dinge oder sehen Dinge anders. Man muss aber immer wieder drauf schauen, wie war es zu dem Zeitpunkt, wo wir in dieser Situation waren. Da gibt es ja umgangssprachlich diesen Satz, nachher sind wir immer gescheiter, ja, und der würde hier auch zu tragen kommen. Das wäre das eine. Und das Zweite, was noch dazu kommt, ist, dass wir gut achten müssen, dass wir andere nicht mit Bildern, Eindrücken im Detail versorgen, die jemand anderer gar nicht hätte, weil er nicht dabei war. Und das ist immer wieder auch Aufgabe der Fachkraft, darauf gut zu achten, jemanden vielleicht auch anerkennend, wertschätzend einmal zu stoppen in seinen Erzählungen. Manchmal kann das ein Hinweis darauf sein, dass jemand doch sehr betroffen ist von der Erfahrung, die er oder sie gemacht hat, von dem Geschehen, von den Umständen aus dem Geschehen heraus. Und hier würde es sich vielleicht dann auch noch einmal anbieten, ein Einzelgespräch zu führen, um hier nochmal individueller auf das Erleben und die Situation der einzelnen helfenden Person auch einzugehen. Vielleicht, was haben wir noch im Kriseninterventionsteam? Da ist es so, dass wir verschiedene Strukturen aufgebaut haben als Sicherheitsnetze. Ich habe vorher schon erwähnt, wir sind zu zweit im Geschehen. Dann gibt es bei uns auch einen fachlichen Hintergrunddienst neben der Landeswarnzentrale, die ein wesentlicher Partner im Sinne der Alarmierung und der Technik ist. Haben wir den fachlichen Hintergrunddienst als Coaching-Funktion, als Backoffice für das Team, das im Einsatz ist. Da kann man auch einmal nachbesprechen, ganz unmittelbar nach dem Geschehen. Man hat da Gegenüber, das einem zuhört. Und wir haben auch das Angebot von Supervision, das heißt bei uns Einsatzerfahrungsaustausch und wird unter dieser Überschrift, ich schmunzel da gerade ein bisschen, weil bei Supervision haben wir oft gehört, ich brauche ja nichts, mir geht's eh gut, ja, aber auch hier wäre es wichtig, auch über gut Gelungenes zu reden oder auch diese Erfahrungen zu teilen, und seitdem es bei uns Einsatzerfahrungsaustausch heißt, kommen die einzelnen KIT-Mitarbeiterinnen und nutzen auch dieses Angebot.
Um es noch einmal konkret auch für die Feuerwehren festzumachen, ein traumatisches Erlebnis könnte beispielsweise sein, tödlicher Verkehrsunfall. Jemand Bekannter, vielleicht selbst ein Feuerwehrmitglied, das betroffen war, da hat dann der Einsatzleiter die Möglichkeit, über die Landesleitzentrale im Regelfall Hilfe anzufordern. Das geht dann über die Landeswarnzentrale und ihr geht es dann in den Einsatz. Ist das so richtig zusammengefasst?
Ja, genau. Das ist genau die Vorgehensweise. Das heißt, die Einsatzleiterin, der Einsatzleiter, die Führungskraft bei den helfenden Systemen und natürlich auch bei der Feuerwehr haben die Möglichkeit, hier zu alarmieren, anzufordern. Uns ist es dann ganz wichtig, dass wir schon gut abklären, durch die Hintergrundbereitschaft auch, wann ist ein guter Zeitpunkt, dieses Gespräch zu führen. Die Feuerwehren haben ja Gott sei Dank auch gute räumliche Möglichkeiten, dass man auch einen guten Ort hat, um diese Nachbesprechungen zu führen. Wer soll dabei sein? Ja, also da gibt es ein paar Fragen, Fragen, die im Vorfeld schon abgeklärt werden, weil wir uns ist immer wichtig, dass wir uns an den Bedarfen und Bedürfnissen der Feuerwehren, der Helfenden orientieren, weil es macht keinen Sinn, wenn ich sage, ich kann jetzt nur dann oder dann, sondern da ist ganz wesentlich, dass das auch gut funktionieren kann. Vielleicht hier auch noch wesentlich zu sagen, es ist ein Angebot. Und bitte einmal zu viel anfordern als zu wenig. Für uns ist das überhaupt kein Problem. Sollte es auch einmal sein, dass dann nur ein, zwei Kameradinnen vor Ort sind oder kommen oder dieses Angebot auch nützen wollen, das ist wirklich kein Thema. Vielleicht ein kleiner Hinweis noch, weil das erlebe ich immer wieder ein bisschen als Eigentor, wenn man zum Beispiel fragt, wer braucht denn was, ja, oder wem geht's denn nicht so gut. Wir würden uns wünschen, und das funktioniert in vielen Situationen schon sehr, sehr gut, dass das Ereignis ausschlaggebend ist. Ja, ebenso, wie du das auch geschildert hast, da habe ich jemanden gekannt. Ja, oder es ist ein Kamerad, der verunglückt ist. Oder es waren Kinder, oder es sind Kinder verstorben. Oder es waren sehr, sehr viele. Oder die Umstände des Todes waren belastend. Dass man dann tatsächlich sagt, das war jetzt das Ereignis, das haben wir erlebt, das haben wir auch gemeistert. Aber aus diesem Grund fordern wir Hilfe und Unterstützung an, weil es eben total schwierig ist. Und was man noch dazu sagen muss, es gibt auch sehr viele, die gute Coping-Strategien haben und sehr gut mit herausfordernden Situationen umgehen können. Und auch das ist ja ein wesentliches Schutzschild für die Einsatzkräfte. Ja, sie sind ja super gut ausgebildet. Die Erfahrung macht was aus. Ja, die Einsatzerfahrung, die Auseinandersetzung mit so Situationen. Ja, da haben Einsatzkräfte ganz ein großes Schutzschild gegenüber der Durchschnittsbevölkerung. Das ist so die eine Seite. Von daher darf man es auch nicht übertreiben mit diesem, jetzt holen wir immer und überall, aber gerade dann, wenn man schon sieht, das war jetzt ein Ereignis, das auch für uns außerhalb der Norm war, ja, was für uns als Einsatzkräfte Herausforderung war, dann würde ich es wirklich empfehlen zu sagen, holen wir uns jemanden, gehen wir ins Gespräch, schauen wir, dass wir das erleben, dass wir einen guten Platz dafür finden, um auch wieder gut in das nächste Geschehen, gut gestärkt in das nächste Geschehen gehen zu können.
Ich möchte auch deswegen unser Gespräch, unser beider Gespräch mit etwas Positivem beschließen. Was gibt dir eigentlich Hoffnung, obwohl du in deinem Tun so viel Schweres siehst? Warum lohnt sich dein Job trotz allem?
Also, was mir gleich zu Beginn einfällt, ist, dass wir so schnell, rasch, unbürokratisch Hilfe anbieten können. Und meinem Beruf als Sozialarbeiterin bin ich oft gewohnt, dass es gar nicht so einfach ist, an Hilfeleistungen heranzukommen, dass oft die Schwellen sehr groß sind, dass Menschen oftmals auf der Suche sind und dann zu erleben, dass das so schnell, rasch, unmittelbar möglich ist, Menschen in Not zu unterstützen und zu begleiten, das ist, da merkt man wirklich diese sinnvolle Tätigkeit und dann auch dieses Erleben von Menschen in Ausnahmesituationen, wie viel sie schaffen können. Also das ist immer wieder sehr bemerkenswert, wie viel Stärke Menschen oft entwickeln, ja, wie gut sie dann gegenseitig aufeinander schauen können, wie man erleben darf, dass man füreinander da ist, oftmals auch in der Nachbarschaft, ja, unter den Einsatzkräften, in der Kameradschaft auch, wie viele Ressourcen da sind. Dann auch das Erleben, in manchen Familien kann es durchaus auch konfliktreich sein, aber wenn so etwas Außergewöhnliches passiert, dann ist der Zusammenhalt wieder groß da und das wird so spürbar und erlebbar. Das ist das eine. Auf der anderen Seite darf ich immer noch eine Organisation weiterentwickeln. Und da bin ich sehr dankbar, da meinen Beitrag auch leisten zu dürfen, dafür Sorge zu tragen, dass das Ehrenamtliche, die ja sehr viel Zeit und Engagement investieren, auch gute Rahmenbedingungen vorfinden. Und da braucht es auch ein stetiges Tun und ein stetiges Dranbleiben, um hier auch diesen Rahmen sicherstellen zu können. Und in diesem Miteinander und Da muss ich auch sagen, ist es sehr, sehr wertvoll, dass wir so eine Vielfalt auch unter den Ehrenamtlichen haben. Es gibt so viele verschiedene Kompetenzen und da gibt es so ein gegenseitiges Lernen, voneinander lernen und füreinander da sein. Und das stimmt mir immer wieder sehr zuversichtlich. Man hört ja doch in der Öffentlichkeit, dass die Menschen immer mehr ich-bezogen werden, dass sehr viele zuerst einmal fragen, was habe ich für einen Nutzen oder was habe ich davon, das oder das zu tun. Und gerade im ehrenamtlichen Kontext erlebe ich das so, so häufig, dass da sehr viel investiert wird, ohne diese Fragen vorab zu stellen, sondern dass dieses Wir so im Mittelpunkt steht und dieses Füreinander-Dasein, ja, und dafür lohnt es sich, noch weiter lange Zeit hoffentlich tätig sein zu können.
Vielen lieben Dank für das Gespräch und alles Gute für dich.
Danke dir. Danke, Thomas.
Ja, manche Bilder, manche Gedanken und manche Gefühle bleiben länger. Cornelia Forstner zeigt, wie wichtig es ist, darüber zu reden, für Betroffene, für Angehörige und natürlich genauso für uns Einsatzkräfte. Kidsland Steiermark leistet dabei eine Arbeit, die oft im Hintergrund passiert, aber wohl für viele Menschen unglaublich wertvoll ist. Schnell, unbürokratisch und vor allem menschlich. Vielleicht bleibt euch heute vor allem eines: Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche. Ganz im Gegenteil. Sondern manchmal genau der Schritt, der hilft, wieder Halt zu finden. Ja, und damit sagen Tom Meyer und Gregor Faltl danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf und wir alle aufeinander. Bis zum nächsten Mal.
Hurch zu!
Die steirischen Feuerwehrnachrichten. Für dich immer nah dran, kurzweilig und informativ.